Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes zum Thema Stress und Entspannungsmöglichkeiten. Mein Name ist Sonja Lemmel und ich plaudere heute zu dem Thema mit unserer Psychologin Michaela Rünger. Hallo Michaela.
Hallo Sonja, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Dieser Podcast wird unterstützt vom BKK-Dachverband und wir freuen uns ganz besonders, dass wir eine zweite Folge aufnehmen konnten. Wir hatten ja in der ersten Folge, Michaela, das Thema Stress genau unter die Lupe genommen. Und jetzt ist es ja so, dass wir so ein bisschen darüber plaudern möchten, über den Gegenspieler von Stress, und zwar die Entspannung. Vielleicht nehmen wir unsere ZuhörerInnen noch mal ganz kurz so ein bisschen mit rein, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass Stress natürlich ein Auslöser und Verstärker bei chronischen Erkrankungen sein kann. Wir haben ein bisschen über den Unterschied zwischen Eustress und Distress gesprochen und dass es aber grundsätzlich ja auch nicht möglich ist, Stress zu vermeiden und dass das ja auch nicht unser Ziel sein soll, sondern es ist wichtig, ein bisschen das Gleichgewicht zu halten zwischen Stress und Entspannung. Und Genau. Vielleicht kannst du ganz kurz noch mal einmal zwei Sätze dazu sagen, was wir denn heute in dem Podcast besprechen.
Gerne, gerne. Genau, also heute wollen wir das Ganze so ein bisschen zum Abschluss bringen. Wir hatten ja so eine Reihe, die uns das ganze Jahr begleitet hat, mit Stress bei verschiedenen chronischen Erkrankungen aus dem Bereich der Allergien. Und heute wollen wir nochmal darüber reden, welche Stressoren gibt es denn, sowohl allgemein, also was stresst uns alle, aber welche Stressoren gibt es eben auch speziell bei Asthma, bei Anaphylaxie oder bei Neurodermitis und dann eben auch das, was du angekündigt hast, gucken, was können wir denn jetzt machen, wie ist das mit dem Gegenspieler, welche Entspannungsverfahren gibt es, wie kann ich das vielleicht auch praktisch umsetzen und welche Entspannungsverfahren sind auch schon für die Jüngeren geeignet, also auch schon für jüngere Kinder oder Kinder im Grundschulalter und wie kann Entspannung eben auch in den Alltag eingebaut werden, weil das ist es ja, woran es oft hapert.
Super, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und bevor wir starten, Michaela, stell dich doch unseren ZuhörerInnen einmal ganz kurz vor, damit wir so ein bisschen noch was über dich erfahren.
Ja, mein Name ist Michaela Rünger. Ich habe in Bonn Psychologie studiert. Das ist schon einige Jahre her. Ich wohne tatsächlich immer noch in der Nähe von Bonn in Wachtberg. Ich bin im Moment in einer Praxis angestellt. Die ist ein bisschen weiter weg von hier, in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis. Und nebenbei mache ich ganz viele Schulungen. Ich habe letztens nochmal gezählt, also es sind wirklich viele Schulungen übers Jahr, die ich gebe für Asthma, für Anaphylaxie, aber auch für Neurodermitis. Das mache ich sehr gerne, sowohl für Eltern wie auch für Kinder. Ich habe den Trainer für progressive Muskelentspannung und auch für Kinderentspannung. Das heißt, das Thema Entspannung ist mir schon selber sehr nah und eben auch sehr wichtig. Und wie wir alle stelle ich einfach fest, dass es immer mehr gestresste Menschen, auch schon gestresste Kinder gibt. Und gerade bei chronischen Erkrankungen, das ist was, wo ich mich auch schon sehr lange mit beschäftige, kann der Stress eben auch besonders hoch sein. Und dann ist Entspannung besonders wichtig.
Genau, und seit vielen, vielen Jahren begleitest du den Deutschen Allergie- und Asthma-Bund als Expertin und da freuen wir uns sehr drüber. Ja. Gut, dann steigen wir mal ein. Ich glaube, um alle so ein bisschen mitzunehmen, gehen wir nochmal so ein bisschen zurück und ich stelle dir einfach nochmal die ganz einfache Frage, was ist denn Stress?
Ja, genau. Das, denke ich, ist gut, nochmal so zum Anfang uns nochmal zurückzuholen. Ich habe zwei Definitionen mitgebracht, die sich schon irgendwie im Wortlaut unterscheiden, aber dann auch in der Essenz irgendwie wieder gleich sind. Also eine Definition, die ich mitgebracht habe, ist von Simbardo und Gehrig, die ist aus dem Jahr 2004 und die sagen, dass Stress ein Muster spezifischer und unspezifischer psychischer und körperlicher Reaktionen eines Individuums ist, und zwar sowohl auf interne als auch auf externe Reize, also etwas in mir selber oder etwas, was von außen an mich herangetragen wird. Und diese Stressoren stören das Gleichgewicht. Sie beanspruchen die Fähigkeiten zur Bewältigung, das heißt, ich muss irgendwas tun, oder sie überschreiten diese. Und sie erfordern auf jeden Fall eine Anpassungsleistung. Das heißt, ich habe Stressoren, ich muss irgendwas tun, bewusst oder unbewusst reagiere ich auf diese Stressoren. Und Lehmann 2012, die ist noch ein bisschen neuer, hat gesagt, dass Stress entsteht durch die Diskrepanz zwischen den Anforderungen an eine Person und ihren Möglichkeiten. Und das ist eben auch, er bringt noch die subjektive Wahrnehmung des Individuums mit hinein, weil Stress ist nämlich davon abhängig, wie nehme ich das subjektiv wahr. Nicht jeder nimmt das subjektiv wahr. Und das Ganze führt dazu, dass wir heute von einem sogenannten biopsychosozialen Stressmodell sprechen. Das heißt, mit den biologischen Folgen beschäftigt man sich schon sehr lange. Das sind diese körperlichen Reaktionen auf Stress, also es werden Stresshormone ausgeschüttet. Der Körper wird vorbereitet auf das sogenannte Fight or Flight, also kämpfen oder fliehen. Das ist so die uns inneliegende grundsätzliche Reaktion, wie wir gerne auf Stress reagieren möchten, wie wir es aber heute kaum noch tun, weil Fight or Flight ist nichts, was so häufig in unserem Alltag vorkommt oder vorkommen sollte. Und dann kommt eben auch noch die individuelle Bewertung dazu. Das ist dann so dieses Psychologische, das Gefühl der persönlichen Kontrolle in dieser Situation und das Soziale, was gerade auch bei chronischen Erkrankungen sehr wichtig ist, ist die vorhandene oder fehlende Unterstützung durch das Umfeld.
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch diese subjektive Wahrnehmung. Das hört man ja ganz häufig so von wegen, ach, stell dich doch nicht so an.
Ne?
So,
richtig.
Warum? Mhm. Das ist doch nicht so. Ne? Aber das empfindet halt wirklich jeder anders. Ne?
Genau. Und wenn halt viele Sachen zusammenkommen, wie eben auch bei einer chronischen Erkrankung, dann sind da schon einfach ganz viele Kompetenzen immer dadurch gebunden. Ich muss schon ganz viel Anpassungsleistung sowieso schon bringen. Und wenn dann auch noch andere Dinge dazukommen, wie Schlafmangel oder der Juckreiz oder das Kind ist häufig krank, weil es beim Asthma immer sehr lange damit zu tun hat, bis es wieder in die Schule gehen kann, dann entsteht subjektiv, aber auch objektiv mehr Stress bei diesen Menschen.
Ja, jetzt gibt es ja einmal diesen in Anführungsstrichen positiven Stress und den negativen Stress. Vielleicht erklären wir dann nochmal den ZuhörerInnen ganz kurz die Unterschiede.
Ja, das ist auch was es schon sehr lange gibt. Also das geht zurück auf Hans Seile, der hat das schon 1936 geprägt, diese beiden Begriffe, also wirklich schon sehr alt. Und er versteht, oder auch wir heute verstehen unter Eustress, also diese Silbe Eus, was Positives, da wird alles darunter verstanden, was eben uns schon fordert, aber auch irgendwo Spaß macht. Also die Vorbereitung auf ein großes Familienfest, wo schon auch Freude dabei ist, was aber auch anstrengend ist oder der Kindergeburtstag oder die Schulfahrt, diese ganzen Dinge. Im Gegensatz dazu haben wir den De-Stress, der eher unangenehm ist oder sogar eine Bedrohung ist. Das ist häufig auch in Verbindung mit sehr viel Zeitdruck, was wir ja auch aus unserem Alltag kennen.
Ja, jetzt wollten wir ja so ein bisschen die Auswirkungen von Stress auf allergische Erkrankungen auch nochmal mit reinnehmen und beleuchten. Und hier ist natürlich so ein bisschen die Frage, was haben wir denn für Stressoren bei allergischen Erkrankungen?
Mhm. Wichtig ist noch zu sagen, dass tatsächlich bei Eustress und bei De-Stress die Folgen, die der Mensch erlebt, sowohl auf der körperlichen Ebene wie auch auf der psychischen Ebene, sich nicht unterscheiden. Ja, und das ist eben auch ganz, was wir schon gesagt haben, sehr subjektiv, ist von ganz vielen Faktoren auch abhängig, ist vom Alter abhängig, vom Geschlecht, aber auch von der individuellen Veranlagung und in ganz großem Maße auch von meiner bisherigen Erfahrung. Also wie bin ich denn bisher mit Stress umgegangen? Wie sind auch meine Eltern mit Stress umgegangen? Und zu deiner Frage, welche Stressoren es jetzt gibt bei allergischen Erkrankungen, eben auch mal alle die, die es auch bei Menschen ohne Asthma, Neurodermitis oder Anaphylaxie gibt. Da kann man so unterscheiden zwischen inneren und äußeren Stressoren. Das kam ja auch schon in der Definition vor, die internen und die externen Sachen. Ja, also externe Sachen sind so Sachen wie Lärm oder große Hitze, solche Dinge. Interne Sachen sind dann mehr so das meine Verarbeitung. Dazu passen dann auch die psychischen Stressoren, die wir unterscheiden. Und dann eben auch die sozialen. Ja, da kommt so, wie reagiert mein Umfeld auf mich selber, aber auch auf die chronische Erkrankung. Das ist ja gerade bei unserem Themengebiet auch eine große Sache. Ja, zum Beispiel bei der Neurodermitis. Wenn man sich so anschaut, welche Stressoren in Befragungen genannt werden, dann sind das die, die wir selber ja auch aus unserem Leben kennen. Ja, also das sind die Anforderungen bei den Kindern in der Schule oder auch schon im Kindergarten, bei uns Erwachsenen dann im Büro, im Beruf, eben sehr häufig verbunden mit so einem Leistungs- oder Zeitdruck. Ja, ich muss schon wieder eine Klassenarbeit schreiben, oh, ich habe ein Projekt, was abgegeben werden muss. Das ist ja was, was wir alle kennen. Dann haben wir aber auch so diese kritischen Übergänge im Lebenslauf. Also man muss ja verschiedene Phasen durchlaufen. Das geht los mit der Eingewöhnung im Kindergarten oder bei der Tagesmutter. Dann ist so ein einschneidender Punkt auf die Einschulung oder dann auch der Schulwechsel auf die weiterführende Schule. Dinge wie Pubertät, Beginn von Ausbildung oder Studium. Dann noch im weiteren Lebensverlauf, wenn das Kind oder die Kinder ausziehen und dieses Empty Nest. Dann bis hin zum Renteneintritt, wenn man sich das mal so über den Lebenslauf hinweg anschaut.
Und das finde ich eigentlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ja im Laufe unseres Lebens immer wieder stressige Situationen haben. Und ist das auch so, also ich kenne das vom Schmerzgedächtnis, dass man sagt, wenn der Schmerz immer da ist und immer da ist und immer da ist und ich nicht darauf achte, dass ich ihn auch mal runterreguliere, dass dann kleinere Auslöser reichen, um diesen Schmerz wieder hervorzurufen. Und so stelle ich mir das beim Stress auch vor. Und von daher ist es doch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir frühzeitig, wie du schon gesagt hast, im Kindesalter den Kindern schon vermitteln, wie man mit Entspannung bzw. Stress umgehen kann, oder?
Absolut, da sind wir auch so bei diesen Phasen der Stressreaktion. Das ist genau das, was du beschrieben hast, ja. Zu Beginn haben wir dieses Fight or Flight, das ist in Ordnung, das schafft man, ja. Was uns aber über langfristige Sicht gesehen krank macht, ist das, was du gesagt hast, die fehlende Entspannung, die Regenerationsphasen. Und da ist es absolut wichtig, dass man sich das anschaut. Und dass man da immer wieder versucht, dass man so ein Auge drauf hat. Auch Achtsamkeit ist was bei vielen Menschen im Moment etwas ist, was sie sich so ins Bewusstsein holen. Achtsamer mit uns umgehen, achtsamer mit unseren Ressourcen umgehen. Und dazu gehört dann eben auch der Umgang mit Stress. Ich muss nicht, wie man so schön sagt, auf allen Hochzeiten tanzen. Wo kann ich vielleicht auch Dinge runterfahren? Wie kann ich in meinem Alltag so kleine Oasen schaffen, wo einfach wieder Entspannung da ist? Und es ist so, wie du sagst, ja, wenn ich mal in so einer Phase bin, wo mein Stresslevel einfach wahnsinnig hoch ist und ich gar nicht so diese Phasen der Regeneration habe, dann genügt oft dieser sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein oder der das Fass zum Überlaufen bringt. Dann denkt man so, warum hat mich das jetzt gerade so sehr aus der Bahn geworfen und so sehr gestresst? Weil einfach die Entspannung fehlt.
Ja. Kommen wir mal wieder zu unserer Erkrankungen, Asthma, Neurodermitis, Anaphylaxien. Du hast ebenso eher so allgemeine Stressoren genannt. Lass uns mal so ein bisschen auf die krankheitsspezifischen Stressoren gucken.
Also bei allen chronischen Erkrankungen ist da das Therapiemanagement zu nennen. Was heißt Therapiemanagement? Das ist eben alles das, was mit der Krankheit zu tun hat. Also die Dinge, die sich aus der Diagnose ergeben, wie zum Beispiel die Meidung eines bestimmten Nahrungsmittels, eines Allergens, aber auch die Behandlung, was mache ich dann, Dauertherapie, Cremen und eben dieser alltägliche Umgang mit der Krankheit. Ja? Das könnte zum Beispiel die Dauertherapie beim Asthma sein oder bei der Anaphylaxie, das Mitführen des Notfallmedikaments, die wirklich sehr rigoros Meidung von Auslösern, wenn das eben möglich ist. Dann könnte es sein, dass bei einer Asthmasymptomatik der Schlaf negativ beeinflusst ist, dann eben auch die Leistungsfähigkeit am nächsten Tag. Gerade Kinder mit Asthma, die auch so ein Infektasthma haben, die sind häufig sehr lange krank. Dann müssen die Krankheitszeiten irgendwie gemanagt werden von der Familie. Das ist so beim Asthma das, was da noch typisch krankheitsspezifisch zu nennen ist. Bei der Neurodermitis, wenn man da dran denkt, kommt einem oft direkt so dieser Juckreiz in den Sinn, der dann auch häufig in der Folge zu Schlafmangel führt. Viele Familien berichten auch in den Schulungen, die wir geben, dass tatsächlich auch dieser sogenannte Stufenplan mit der regelmäßigen Basistherapie, also mehrmaliges Eincremen des Kindes, auch gegen eventuelle Widerstände als stressig erlebt wird. Dieser typische phasenhafte Verlauf. Warum ist denn jetzt die Haut schlechter geworden? Was haben wir gemacht? Ja? Und gerade bei der Neurodermitis ist es ja auch so, dass im Vergleich zu Asthma und Anaphylaxie das auch etwas ist, was nach außen eher sichtbar ist oder bei manchen Betroffenen tatsächlich mehr oder weniger deutlich auch sichtbar ist. Und das kann dann eben auch zu so Reaktionen im Umfeld führen. Also ich werde an der Kasse angesprochen, was hat ihr Kind denn? Warum hat es denn so aufgekratzte Wangen? Oder auch die Kinder werden vielleicht im Kindergarten, in der Schule angesprochen. Jeder hat einen vielleicht durchaus wohlgemeinten Rat, der aber trotzdem dann auch als sehr stressig empfunden werden kann. Und bei der Nahrungsmittelallergie, also bei der Anaphylaxie, der schwersten Form der Nahrungsmittelallergie, muss man eben wirklich konsequent die Allergene oder das Allergen meiden. Da brauche ich eine große Sorgfalt bei der Auswahl der Lebensmittel, eine ständige Kontrolle. Die haben oft so ein hohes Anspannungsniveau, die Menschen, weil immer wenn ich woanders esse, kann ich denn da auch sicher sein, wenn ich was einkaufe, muss ich genau gucken. Ja, und da ist es eben auch so, dass sie immer ihr Notfallset mitführen sollten. Und das kann eben auch dann zusätzlich zu Stress führen. Was so bei allen drei Erkrankungen ist, und das ist auch was viele Menschen bei uns in den Schulungen berichten, ist, dass man halt immer wieder informieren muss. Also da sind wir wieder bei den verschiedenen Phasen, die so ein Kind durchläuft. Immer wenn neue Menschen als Betreuungspersonen auch in das Leben des Kindes treten oder wenn es zu Freunden geht, wo es vielleicht vorher noch nicht war, oder in einen neuen Sportverein, muss ich immer wieder informieren. Und da kann es eben auch so sein, dass das Gegenüber da nicht so kooperativ ist, das herunterspielt zum Beispiel bei der Anaphylaxie und sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, gibt so ein bisschen Bauchschmerzen, ja. Nee, so ist es eben nicht, ja. Und dann muss man immer nochmal informieren und sagen, doch, so ist es aber, ne. Oder auch vielleicht beim Sport von einem Kind mit Asthma, ja. Ja, renn mal weiter, ne, das wird schon gut gehen, so schlimm ist es ja nicht, ne. Nee, brauchst dich jetzt nicht ausruhen. Oder gerade auch im Bereich der Neurodermitis, diese von mir genannten guten Ratschläge. Ja, also jeder hat irgendwie so ein Cremchen, was vielleicht wirkt. Und das probier doch mal aus. Und das kann tatsächlich auch nochmal zusätzlich stressen.
Ja, genau. Jetzt ist ja Stress ein Wort, wo wir sagen, so ja, natürlich wissen wir, Stress ist nicht gesund und wirkt sich auf unser psychisches und physisches Wohlbefinden aus. Aber wie genau tut es dann das? Also was sind so die Folgen, wenn ich eine ständige Stressbelastung habe?
Das sind tatsächlich auf der einen Seite so diese klassischen körperlichen Folgen, die man vielleicht auch kennt. Wenn man so einen stressigen Tag hat, dann stellt man fest, oh, irgendwie mein Herz schlägt aber schneller. Oder in so einer stressigen Situation, ich sag mal vor einer Prüfung, oh, ich atme schneller. Ja, ich habe vielleicht einen erhöhten Blutdruck, was ich selber so gar nicht merke. Ja, und das ist eben zurückzuführen auf die Ausschüttung von Stresshormonen. Und in der Folge, wie gesagt, wenn das kurzfristig erfolgt, so wie diese Fight-or-Flight-Situation, die dann auch wieder abgearbeitet wird vom Körper, dann wird das verbraucht, dann werden die Stresshormone verbraucht und dann sollte eine Phase der Regeneration folgen. Das ist aber bei uns im Alltag ganz häufig eben nicht so. Und deswegen kann es dann auch in der Folge zu Verspannungen führen. Das kennen wir vielleicht auch alle, ja, gerade so Rückenschmerzen, solche Sachen, Schmerzen überhaupt, auch Kopfschmerzen. Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, aber auch der Schlaf kann gestört sein. Die Leistungsfähigkeit ist nicht so hoch, wenn ich zum Beispiel nicht gut geschlafen habe durch den Stress oder wenn meine Gedanken da irgendwie auch beschäftigt sind mit der allergischen Erkrankung. Und langfristig kann es eben auch zum Burnout oder zu Depressionen und Angststörungen kommen. Das heißt, es wirkt sich auf unser psychisches, auf unser körperliches, aber auch unser psychisches Wohlbefinden aus und hat aber auch, Stress hat auch einen Einfluss auf unser Verhalten. Ja? Also vielleicht sind wir das, was du beschrieben hast, ja, vielleicht sind wir leichter reizbar, gehen öfter mal an die Decke, was wir vielleicht sonst nicht so tun. Es gibt aber auch Menschen, die dann sagen, oh, das ist mir alles zu viel, und sie ziehen sich von ihren sozialen Kontakten zurück. Vielleicht auch zum Beispiel bei der Anaphylaxie, ja, wenn man nicht immer erklären muss, warum isst du das denn jetzt nicht? Oder bei der Neurodermitis, wenn man nicht immer Lust darauf hat, sich da mit auseinanderzusetzen, was die anderen Menschen zu der Erkrankung sagen. Und es kann dann eben auch, was ich gerade schon mal gesagt habe, auch tatsächlich zu depressiven Verstimmungen führen.
Jetzt ist es ja bei uns Erwachsenen, das können wir ja so für uns ganz gut reflektieren, wenn wir ein bisschen achtsam sind. Wie ist denn das jetzt bei unseren kleinen Kinderlein? Also ich sage jetzt mal so ein zweijähriges, dreijähriges, das äußert sich ja noch nicht so. Was gibt es denn da so für Anzeichen, wo ich einfach als Familie, als Mutter hellhörig werden müsste?
Also ich finde es gut, wenn man immer, also das haben wir ja alle, wir haben ja alle ein gutes Auge auf unsere Kinder, ne? Wenn wir den Eindruck haben, irgendwas verändert sich im Vergleich zu vorher. Also ein Kind, was eigentlich immer ganz gut durchgeschlafen hat, tut es auf einmal nicht mehr. Das Kind sucht vielleicht mehr Nähe, will mehr kuscheln oder auf der anderen Seite kann es auch sein, dass es sich zurückzieht und nicht so viel Kontakt haben will. Das sind Dinge, die auch in der normalen Entwicklung eines Kindes so sein können. Also gerade zum Beispiel der Schlaf ist einfach auch sehr unterschiedlich in verschiedenen Lebensphasen. Aber wenn ich den Eindruck habe, da ist irgendwie was oder das Kind will zum Beispiel nicht mehr so gerne in den Kindergarten gehen, dann kann das viele Gründe haben. Das kann aber zum Beispiel auch den Grund haben, dass es da häufig auf seine Haut angesprochen wird oder dass es da vielleicht sieht, oh, die anderen, die dürfen immer diesen Geburtstagskuchen, den mitgebrachten, essen und ich darf das nicht, habe ich eigentlich gar nicht mehr so richtig Lust, auch hinzugehen. Und da ist es einfach wichtig, im Kontakt mit dem Kind zu sein, nachzuhören, ihm abends die Möglichkeit zu geben, nochmal über Dinge zu sprechen. Ja, je älter ein Kind wird, desto wichtiger ist es eben auch, weil es sich dann auch verbal äußern kann. Aber auch, was du gesagt hast, in solchen Phasen, wo man den Eindruck hat, da ist jetzt auch viel Stress, weil es vielleicht gerade so ein Übergang auch wieder ist, Eingewöhnung im Kindergarten, Grundschule, diese ganzen Sachen, bewusst nochmal mehr darauf zu achten, auch Entspannung in den Alltag einzubauen.
Und da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Was ist denn Entspannung und wie kann ich entspannen?
Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Wie kann ich entspannen? Grob gesagt ist Entspannung aber erstmal das Gegenteil von Stress. Also wir können nicht gleichzeitig total gestresst sein und total angespannt sein. Das funktioniert halt nicht. Was beim Stress so ist, das ist, wir haben in unserem Körper zwei verschiedene Nervensysteme, das sympathische Nervensystem und das parasympathische Nervensystem. Das sympathische Nervensystem ist das, was mit Erregung zu tun hat und damit eben auch, damit wird es eben auch bei Stress erregt. Ja, kommen wir wieder auf dieses Fight or Flight. Ich muss aktiv sein, ich muss weglaufen können, ich muss mich gegen Dinge zur Wehr setzen können. Das macht eben das sympathische Nervensystem bei Stress. Im Gegensatz dazu haben wir auch ein parasympathisches Nervensystem und das steht im Zusammenhang mit Ruhe und Entspannung. Und deswegen ist Entspannung genau das, nämlich die Aktivierung des parasympathischen Nervensystems. Und das ist auch das Ziel jeder Entspannungsmethode. Und das ist auch physiologisch messbar. Also das, was ich eben gesagt habe bei Stress, höhere Herzfrequenz, höhere Atemfrequenz, höherer Blutdruck, merke ich oder kann ich messen, wenn ich entspannt bin, ist es nicht so. Meine Atemfrequenz sinkt, meine Herzfrequenz sinkt und es kommt auch insgesamt psychisch zu einem Gefühl der Entspannung. Das ist dann so auf der psychischen Ebene. Und wichtig ist einfach, dass wir diesen Wechsel haben. Ja, wir haben gesagt, Stress kann ich nicht grundsätzlich vermeiden. Stress gehört zu unserem Alltag. Leider gehört Entspannung bei vielen Menschen nicht zum Alltag. Wenn ich aber so einen Wechsel habe zwischen stressigen und entspannten Phasen, dann wirkt sich das positiv auf unsere Lebensqualität aus, auf unsere Leistungsfähigkeit und tatsächlich auch auf den Schlaf. Dabei ist Entspannung eben genauso wie Stress individuell ist und jeder nimmt das unterschiedlich wahr, so ist es auch bei Entspannung. Jeder Mensch entspannt anders. Und wenn ich mit Menschen über Entspannung rede, dann sage ich immer, wie entspannst du denn? Wie entspannt ihr denn? Und dabei ist es mir auch relativ egal, wie jemand entspannt, sondern dass der Mensch entspannt. Das kann sein Lesen, Musik hören, Bewegung ist ein gutes Ventil zur Entspannung, auch weil da eben auch diese Stresshormone abgebaut werden können. Ja, frische Luft auch in den trüben Tagen, die wir jetzt aktuell so haben. Gespräche mit Freunden oder mit der Familie, eine Tasse Tee und dabei aus dem Fenster gucken. Das alles kann entspannen. Und wichtig ist, dass wir Entspannung so ein bisschen sehen wie eine Energietankstelle. Das heißt, ich brauche eine Möglichkeit, um meine eigenen Reserven wieder aufzufüllen, um den nächsten Tag mit all seinen unterschiedlichen Stressoren wieder zu bewältigen, brauche ich irgendwas, was mich da antreibt. Ne? Und das kann die Entspannung sein, die meine Energie wieder volltankt für den nächsten Tag oder zumindest das auffüllt, was ich am Tag vorher verbraucht habe. Und dann kann ich das wieder nutzen, um diese stressigen Phasen vielleicht ein bisschen besser zu überstehen.
Das sind ja jetzt so kleine Sachen, die du genannt hast, die natürlich eine große Wirkung haben können, wenn man es bewusst macht. Aber es gibt ja auch so richtige, ich sage jetzt mal professionelle, klassische Entspannungsmethoden. Was gibt es denn da?
Da unterscheidet man so grob gesehen drei Arten bei den klassischen Entspannungsmethoden. Das sind erstmal die sogenannten imaginativen Verfahren. Die haben was mit der Vorstellung zu tun. Das sind so Fantasiereisen, Körperreisen, Traumreisen, all diese Dinge, die man vielleicht auch schon kennt. Viele Kinder kennen die auch schon. Dann die sogenannten kognitiven Verfahren wie autogenes Training und Meditation. Und dann die eher körperbezogenen Verfahren. Dazu gehören zum Beispiel Massagen, aber auch die klassische progressive Muskelentspannung, die vielleicht auch manche schon mal gehört haben, das PME nach Jakobson. Mhm. Und da ist es so, dass ganz viele Sachen schon ab dem Kindergartenalter einsetzbar sind. So ein bisschen außen vor sind tatsächlich die kognitiven Verfahren, also autogenes Training und Meditation. Das können die Kleinen noch nicht so gut. Aber was sie gut schon können, sind Fantasiereisen, also Geschichten, die man ihnen vorliest, die haben so eine sogenannte Ruhetönung. Da kommt es eben auch drauf an, wie lese ich das vor, wie ist auch meine Umgebung dabei, wie mache ich so eine Körperreise. Das kann man schon mit den Kindern im Kindergarten gut machen. Massagen gehen immer. Viele von uns kennen die Babymassage, die da zur Entspannung dient. Das mögen aber ältere Kinder auch sehr. Yoga-Übungen gehen auch schon relativ früh, ja, vielleicht nicht die ganz schwierigen, ja, aber da gibt es ja auch einfachere Übungen, die man so ein bisschen einbauen kann. Das kennen manche Kinder auch tatsächlich aus dem Sportunterricht oder im Sportverein, dass da auch Entspannung gemacht wird. Aber auch dieses Anspannen und Entspannen verschiedener Körperregionen, das muss man dann vielleicht so ein bisschen umschreiben bei den Kleinen, ne? Also nicht jetzt ball mal deine Hand zur Faust. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wenn man denen zum Beispiel sagt, stell dir vor, du hast eine Zitrone in der Hand und die musst du jetzt auspressen, wie machst du das denn mit der Hand? Dann können das auch schon die Kleineren. Wichtig ist dabei eben, dass man es regelmäßig macht, so wie alles. Ich vergleiche das bei den Kindern sehr oft mit Vokabeln lernen. Einmal Vokabeln lernen ist ganz schön und man hat vielleicht auch was davon gehabt und kann sich ein, zwei Vokabeln danach besser merken. Um die aber wirklich richtig gut im Kopf zu haben oder so eine 1x1-Reihe, damit die auch in jeder Situation abrufbar ist und ich das Ergebnis sofort kenne, ohne darüber nachdenken zu müssen, muss ich das regelmäßig üben. Und genauso ist es auch mit der Entspannung. Und dann habe ich eben auch eine ja, so ein insgesamt niedrigeres Stresslevel. Und dann ist es mir auch eher möglich, die Entspannung bei akutem Stress abzurufen, also zum Beispiel bei einem Asthmaanfall. Ja, wenn ich das in entspannten Situationen nie wirklich viel geübt habe, durch die Nase ein, durch den Mund aus, ne, atemerleichternde Technik einzunehmen, mich dabei auf mich selber zu konzentrieren und ruhig zu atmen, dann kann ich das auch nicht beim Asthmaanfall. Dann kann ich das auch nicht, wenn ich so eine beginnende anaphylaktische Reaktion habe oder wenn ich Schlafprobleme habe, weil es mich so dolle juckt. Dann kriege ich das nicht so gut umgesetzt. Das heißt, ich muss das üben.
Ja, jetzt haben wir vom DAB über dich kennengelernt ein sogenanntes Stresstagebuch. Was genau ist das und wie führe ich das ein, beziehungsweise wann macht das Sinn?
Das macht immer dann Sinn, wenn ich den Eindruck habe, dass Stress eine Auswirkung hat. Dass Stress eine Auswirkung auf meine Symptome hat, dass Stress meinen Schlaf beeinflusst, dass Stress dazu führt, dass ich nicht so leistungsfähig bin. Und dann kann ich eben ein sogenanntes Stresstagebuch führen. Da bewerte ich einmal oder auch zweimal am Tag mein Stresslevel, wie auf so einer Skala von 1 bis 10. Also bin ich heute total entspannt gewesen oder bin ich das eben nicht gewesen, und dann bewerte ich das und dann gucke ich aber auch, was hat es denn mit mir gemacht? Also hatte ich zum Beispiel mehr Jucken, mehr Kratzen bei der Neurodermitis oder hatte ich mehr Angst bei der Anaphylaxie? Ich habe mich vielleicht nicht getraut, in der Schule das Essen zu essen, was mittags vorbereitet wurde, oder habe ich beim Asthma mehr Asthmasymptome gehabt? Und dann ist es eben auch gut einzutragen, was habe ich denn zur Entspannung gemacht? Und wenn ich das eine Weile mache, stelle ich vielleicht fest, ach, gucke mal, an Tagen, wo ich abends so 10 Minuten eine Entspannungsgeschichte gelesen habe oder eine kurze Yoga-Einheit oder ein bisschen progressive Muskelentspannung, da war ja meine Schlafqualität besser und ich habe mich am anderen Tag viel leistungsfähiger gefühlt. Das ist ja total cool, weil ich habe ja selber was an der Hand, wie ich Dinge beeinflussen kann. Und das erhöht eben die sogenannte Selbstwirksamkeit und damit auch die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft wieder zu entspannen. Und wichtig ist, dass da eben auch die Eltern, du hast eben gefragt, wie ist das denn mit den kleinen Kindern, dass die Eltern da auch als Beispiel fungieren. Also wenn Eltern total gestresst sind und überhaupt nicht entspannen können, dann ist es für die Kinder auch schwieriger, das zu tun. Wenn Eltern aber vorleben, oh, du Schatz, das war heute ein total stressiger Tag, ich gehe jetzt mal in die Badewanne und nimm ein entspanntes Bad, weil das tut mir jetzt einfach gut. Oder komm, wenn wir jetzt bei der Geschichte sind, dann machen wir danach gemeinsam noch eine Atemübung. Dann ist das ein super Vorbild und Kinder lernen hauptsächlich durch das Vorbild ihres Umfeldes und da sind eben die Eltern ganz vorne mit dabei. Und es ist eben auch so, dass Entspannung, ich habe gesagt, wir kennen alle den stressigen Alltag. Das heißt, es ist vielleicht für die Familie absolut unrealistisch, täglich eine Stunde Yoga oder Meditation zu machen. Aber wichtig ist, dass man mal so guckt, okay, im Tagesablauf, wo habe ich denn da so Phasen, wo es vielleicht möglich ist? Ja, das ist oft so Richtung Bettgehzeit oder auch, wenn alle dann nach Hause gekommen sind, aus der Schule, aus der OGS, die älteren Kinder von ihrem Nachmittagsunterricht, die Eltern dann auch von der Arbeit. Ist da vielleicht eine Zeit, wo wir sagen, okay, da machen wir alle mal 15 Minuten das, was uns entspannt. Der eine liest, der andere hört sich Musik an, der dritte macht vielleicht Yoga. Und gerade bei Kindern ist es auch wichtig, das immer wieder anzubieten. Es gibt Kinder, die fordern das auch bewusst ein, aber es gibt eben auch die so, nee, ich will jetzt schon wieder Action haben. Und da ist es auch wichtig, den Kindern das immer wieder zu sagen, jetzt ist die Zeit, wo wir zur Ruhe kommen. Und auch wenn es eben nicht funktioniert hat, dann nicht sagen, ja, das geht ja überhaupt gar nicht, sondern es am nächsten Tag wieder anzubieten, in der nächsten Woche wieder anzubieten. Und dann funktioniert es vielleicht auch eher, weil die Kinder auch merken, dass ihnen das gut tut.
Ja, schön. Ein schöner Abschluss nochmal, hier nochmal zu motivieren. Michaela, vielen, vielen Dank erstmal für diese Runde. Wir haben ja im Rahmen unseres tollen Projektes auch ein Ratgeber zu dem Thema zusammengeschrieben. Das heißt, ganz, ganz viele Informationen über Stress und Auswirkungen von Stress und auch Entspannung, Entspannungsmethoden haben wir in diesem Ratgeber zusammen verfasst mit auch kleinen Hilfen, wie zum Beispiel dem Stresstagebuch. Das kann also gerne beim Deutschen Allergie- und Asthmabund bestellt werden. Und zum Schluss hast du noch was vorbereitet für uns. Also bleiben Sie noch ein bisschen bei uns, hören Sie noch ein bisschen zu.
Ja, ich habe zum Abschluss noch eine kleine Übung vorbereitet, die wirklich auch nur so ein paar Minuten dauert. Die kann man individuell umgestalten, wie man das gerne möchte. Wichtig bei jeder Entspannungsübung ist die Atmung. Also, wie sollte die Atmung sein bei Entspannung? Wenn möglich, wird durch die Nase eingeatmet, wenn die nicht gerade total verstopft ist, wenn man erkältet ist, und dann durch den Mund ausgeatmet. Dabei sollte die Ausatmung im Vergleich zur Einatmung länger sein. Man kann auch zählen, zum Beispiel 1, 2, 3 für die Einatmung. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 für die Ausatmung. Da muss man so individuell gucken, wie das für einen passt. Wichtig ist tatsächlich, dass die Ausatmung ein bisschen länger ist als die Einatmung. Dann ist es bei allen Entspannungsübungen so, da muss das Umfeld ein bisschen stimmen, also gerne auch mit etwas gedämpfterem Licht, nicht zu lauter Musik oder gar keiner Musik. Ein bequemer Stuhl oder auch eine Unterlage, also das kann eine Yogamatte sein, das kann aber auch das Sofa sein, das Bett, der kuschelige Teppich im Kinderzimmer. Und dann macht man es sich gemütlich. Bei den ganzen Entspannungsübungen ist es eben so, dass man auch ins Du übergeht, also auch im Umfeld bei der Therapie und so, sage ich auch zu den Erwachsenen tatsächlich immer Du, weil das einfach schöner ist für die Ansprache. Das heißt, du machst es dir auf deinem Stuhl oder einer Unterlage gemütlich, du schließt deine Augen und atmest ein paar Mal durch die Nase ein und durch den Mund aus. Dabei hebt sich bei jedem Einatmen der Bauch und der Brustkorb und bei jedem Ausatmen senken sie sich wieder. Du stellst dir vor, wie du am Strand liegst. Die Sonne scheint und ein leichter Wind streicht über dich hinweg. Es ist nicht zu warm und nicht zu kalt. Du fühlst dich wohl und entspannt. Und bei jedem Ausatmen nimmt die Entspannung noch ein bisschen zu und du lässt deinen Gedanken freien Lauf. Vielleicht hörst du in deinen Gedanken die Wellen, die an den Strand schlagen. Oder das Kreischen der Möwen. Oder das Rascheln, wenn sich das Gras in den Dünen bewegt. In deinen Gedanken kannst du jetzt in dein Traumland fliegen. Dieses Traumland ist genau so, wie du es haben möchtest. Niemand weiß, wo dein Traumland ist und niemand kann dorthin gelangen, wenn du es nicht willst. Was gibt es in deinem Traumland? Wie sieht es aus? Gibt es Berge oder Täler? Gibt es Seen oder einen Fluss? Gibt es Bäume oder Wiesen? Gibt es Blumen mit Schmetterlingen, die von Blüte zu Blüte fliegen? Vielleicht liegt dein Traumland aber auch unter Wasser. Es gibt dort Korallen, Seepferdchen, Anemonen, bunte Muscheln. Oder dein Traumland liegt auf einem anderen Planeten und alles sieht ganz anders aus als hier bei uns. Vielleicht sind die Bäume rot und es gibt kleine Marsmännchen. Es ist dein Traumland und du kannst immer wieder dorthin gelangen, wenn du das möchtest. Du kannst hier entspannen und jedes Mal ein paar neue Details hinzufügen. Du musst dich nur ruhig hinsetzen oder dich hinlegen, deine Augen schließen und langsam durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen. Doch für heute ist es Zeit, aus deinem Traumland zurückzukommen. Atme noch einmal tief ein und aus. Spüre die Unterlage unter dir oder den Stuhl. Höre wieder die Geräusche, die dich umgeben. Balle deine Hände zu Fäusten. Wenn du das magst, kannst du dich räkeln wie morgens nach dem Aufwachen und öffne dann langsam deine Augen. Du bist entspannt und fühlst dich gut.
Super. Vielen, vielen Dank. Man mag gar nicht reinsprechen.
Genau, das ist halt sowas, was man auch jeden Tag ein bisschen ausführen kann. Vielleicht mag man mit dem Kind auch darüber sprechen. Wie sieht denn dein Traumland aus? Das Kind kann das zum Beispiel auch zeichnen, wenn es das gerne möchte. Und das ist was, was man eben auch immer wieder ausführen kann. Ja, also wenn das ein Erwachsener dann anleitet, dann kann man ja auch so kleine Spaziergänge durch das Traumland machen und es so ganz individuell auf das Kind zuschneiden. Ja, also wenn es ein Kind ist, was eben allergisch ist gegen Pollen, dann hat es vielleicht eher ein Traumland, was unter Wasser ist. Oder wenn es ein Kind ist, was vielleicht sehr auf Wärme reagiert mit Juckreiz, dann ist das Traumland im Weltall, weil da ist es eher kühl. Das kann man dann wirklich ganz individuell mit dem Kind entscheiden. Was ist denn dein Traumland?
Wunderbar. Und wir haben ja auch eine Fantasiereise zusammen entwickelt, beziehungsweise du hast uns eine geschrieben, die wir natürlich auch gerne zur Verfügung stellen. Und Michaela Rünger steht auch als Beraterin zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie Fragen haben rund um die Entspannung, um Stress, um Ihre individuelle Situation, melden Sie sich beim Deutschen Allergie- und Asthma-Bund. Frau Rünger steht, wie gesagt, immer mal wieder auch mit einer Hotline zur Verfügung. Und da sind wir auch sehr dankbar drüber und freuen uns sehr. Und wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie mal wieder rein in unsere Podcast-Serien. Wir haben viel Neues auch in der Mediathek für Sie bereitgestellt. Und Michaela, vielen, vielen Dank für heute. Alles, alles Gute und liebe Grüße.
Danke dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.